ARD.
SWR Kultur. Forum.
Flüchtlingsfrage ungelöst. Welche Migrationspolitik braucht Europa? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Wer darf rein? Wer muss draußen bleiben? Wer gehört dazu? Wen weisen wir ab? Das Thema Migration. Es brennt Europas Bürgern auf den Nägeln. So sehr, dass vielerorts Rechtsaußenparteien an Einfluss gewinnen, sich die EU zum Handeln gezwungen sieht. Seit vergangener Woche ist die Reform des europäischen Asylsystems in Kraft. Ihr Versprechen, irreguläre Zuwanderung begrenzen, abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben, alle anderen auf die Mitgliedstaaten verteilen. Während noch unklar ist, was die Reform tatsächlich bringt, ist schon ein neuer Streit entbrannt. Darf man Flüchtlinge in Nicht-EU-Staaten wie etwa Ruanda schicken, damit sie dort ihre Asylverfahren durchlaufen? Unter anderem darum soll es gehen, heute beim Treffen von Bundeskanzler Scholz mit den Ministerpräsidenten. Zwischen Abschreckung und Humanität, Abschottung und Schutz, welcher Kurs in der Migrationspolitik ist der richtige? Darum soll es gehen in diesem Forum bei SWR Kultur heute am Weltflüchtlingstag. Meine Gäste, der Migrationsforscher Dr. Stefan Luft von der Universität Bremen, Dr. Anne Koch, sie leitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik das Projekt Strategische Flucht- und Migrationspolitik, und mit Professor Dr. Daniel Thüm, Direktor des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht an der Universität Konstanz. Herr Thüm, jahrelang hat sich in der EU in Sachen Migration kaum etwas bewegt, und das, obwohl die Probleme in vielen Ländern sichtbar spürbar waren. Das Ergebnis dieser Europawahl, war das die Quittung für dieses Versagen?
Das war sicherlich ein Faktor bei der Europawahl. Es gibt natürlich noch andere Gründe, Klimawandel, allgemeine Unsicherheitsgefühl bei der Bevölkerung. Aber Migration, gerade auch weil sie in den Medien immer so betont wird, ist sicherlich ein Punkt, welcher die Bürger umtreibt. Und auch die Unfähigkeit der Europäer, auf diese Reform eine Einigung zu finden, war sicherlich ein Faktor, der das Gefühl der Unfähigkeit bei der Politik verstärkt hat.
Herr Luft, das Ergebnis der Europawahl hat viele erschreckt. Können Sie verstehen, wenn Leute massenhaft Le Pen und Meloni, AfD und FPÖ ihre Stimme geben?
Das ist eine Reaktion, die vorhersehbar war. In den Politikwissenschaften wird immer wieder darauf hingewiesen, dass auf Jahre ungesteuerte Zuwanderung ein Flashback erfolgt, dass der Druck, der innenpolitische Druck auf die Regierung von Wahl zu Wahl wächst. Die Bevölkerung, und zwar auch die zugewanderte Bevölkerung, hat die Erwartung, dass die Regierung Migration steuern und begrenzen. Und wenn der Eindruck sich verfestigt, dass das über sehr viele Jahre nicht erfolgt oder nur in engem Rahmen erfolgt, dann wird man die Regierung unter Druck setzen. Und wie kann man sie unter Druck setzen? Indem man migrationskritische Parteien die Stimme gibt.
Frau Koch, ja, Herr Luft sagt es, offenbar glauben viele Bürgerinnen und Bürger nicht daran, dass diese Europäische Union das Thema Zuwanderung in den Griff bekommt. Das Misstrauen ist groß, zu Recht.
Nun, die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die wurde ja eben schon angesprochen, die ist ja zum Abschluss gebracht worden. Jetzt muss man der Europäischen Union auch die Zeit lassen, an die Umsetzung zu gehen. Das war ein über Jahre währender Verhandlungsprozess. Wir haben ein Ergebnis. Insofern ist jetzt nicht der Punkt, die Hoffnung aufzugeben. Ich denke, dass ausschlaggebend für die Wahlergebnisse zum einen natürlich die ganz realen Belastungen der kommunalen Aufnahmestrukturen und so weiter waren, zum anderen aber auch, dass in einer Zeit multipler Krisen, deren Bekämpfung alle durch schwierige Verteilungskonflikte geprägt ist, das Thema Migration besonders leicht instrumentalisiert werden kann. Wie Herr Luft schon sagte, gelingt es rechtspopulistischen Parteien immer wieder, Migration bzw. konkret Zuwanderung mit Angstszenarien zu verknüpfen, und dass das Narrativ eines angeblichen Kontrollverlusts so stark verfängt, dass es eigentlich gar nicht mehr hinterfragt wird. Darauf können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mal näher eingehen. Wichtig wäre vielleicht noch zu bemerken als Nachsatz, dass Migration nun weder in Deutschland für die Mehrheit der Leute das bestimmende Thema war, noch in allen EU- oder in den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten ausschlaggebend war. Es waren tatsächlich Themen wie wirtschaftliche Sorgen, Klimawandel, Krieg in der Ukraine, hatten eine noch größere Bedeutung, Umfragen zufolge. Hm.
Herr Thiem, der Pakt für Migration und Asyl, der ist jetzt in Kraft. Sein Ziel ist es, die Zahl der Asylsuchenden zu verringern. Außerdem sollen abgelehnte Asylbewerber schneller als bisher abgeschoben werden. Und um das zu erreichen, soll künftig ein Teil der Asylverfahren in Asylzentren direkt an den EU-Außengrenzen abgewickelt werden. Kann die EU mit dieser Reform das Vertrauen der Bürger in der Migrationspolitik zurückgewinnen?
Es wird nach meiner Überzeugung nur begrenzt gelingen und ich sage Ihnen gleich auch warum. Aber davor würde ich gerne noch was Allgemeineres sagen. Wir haben jetzt sehr abstrakt den Begriff der Migration verwendet. Ich glaube aber, dass auch das Gefühl seitens der Bevölkerung, dass die Kontrolle dort nicht 100% besteht, sich auf einen kleinen Teilsegment der Migration bezieht, nämlich auf die Asylmigration. Und da müssen wir, glaube ich, ganz grundlegend unterscheiden. Ich glaube auch, dass gerade auch in Deutschland weite Teile der Bevölkerung überhaupt kein Problem damit haben, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass bei uns Menschen, die etwa aus der Türkei familiäre Wurzeln haben, hier gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind. Die haben auch kein Problem mit einer Fachkräftezuwanderung. Es ist aber ein Teil des Migrationsgeschehen, welches dieses Gefühls des Kontrollverlusts verursacht. Und das ist die Asylmigration. Und damit sind wir bei der Reform. Sie haben recht, die ist jetzt in Kraft in dem Sinne, dass die Rechtsakte im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht sind. Angewandt werden diese neuen Rechtsakte allerdings erst ab 2026. 2 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und bis dahin wird diese Reform jetzt erstmal rein gar nichts ändern. Und auch nach 2026 werden die Änderungen nicht gravierend sein, weil eben nur zum Beispiel, um ihr Thema aufzugreifen, ein kleiner Bestandteil derjenigen, die an den Außengrenzen ankommt, in diesen Grenzverfahren landet. Die große Mehrheit wird, wie bisher, sich innerhalb der Europäischen Union faktisch frei bewegen können. Und das heißt, dass es weiterhin diese irregulären Sekundärmigrationen zwischen den Mitgliedstaaten gibt, dass eben Leute dann faktisch früher oder später in Deutschland landen.
Ja, diese geplanten Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen, die sollen nur für Migranten aus sicheren Herkunftsstaaten gelten. Das heißt eben nicht für Menschen aus Syrien oder Afghanistan, die machen aber dann den Großteil der Asylsuchenden aus. Herr Luft, wie viel Entlastung kann der Asylpakt tatsächlich denn bringen?
Im Ergebnis läuft die Verteilung ja über die Netzwerke, über die Kettenmigration. Diejenigen Staaten, die viele Migranten schon haben, werden noch mehr bekommen. Migration schafft Migration. Wie gesagt, die Netzwerke spielen da wie eh und je eine zentrale Rolle. Die Ungleichverteilung wird bleiben. Wie Herr Thiem schon sagte, die Weiterwanderung kann gar nicht innerhalb des Schengen-Raums in erheblicher Weise reguliert werden. Es gibt keine Verpflichtung einer Quote, wie das ja über viele Jahre, über 8 Jahre hat man sich ja da rein verbissen und hat gesagt, man braucht ein bei Massenzustrom in Kraft tretendes Umverteilungsverfahren, in dem nach festen Quoten einzelne Mitgliedstaaten Migranten zugeteilt werden. Das war nie realistisch. Das hat insbesondere auch die deutsche Bundesregierung mit Nachdruck verfolgt. Das ist gescheitert. Wir haben jetzt den Grundsatz der flexiblen Solidarität, der von den Visegrad-Staaten geprägt worden ist. Also es gibt keinen Zwang, eine größere Zahl von Flüchtlingen nach Quoten verpflichtend aufzunehmen. Und deshalb, dass da große Änderungen irgendwie auf uns warten nach diesem Kompromiss, halte ich nicht für wahrscheinlich.
Ja, Frau Koch, Verteilung der Flüchtlinge in der EU, das war in der Vergangenheit ja immer einer der Stolpersteine.
Das ist richtig. Und der ist auch ganz sicher nicht ausgeräumt. Natürlich gibt es jetzt erstmals, und das stellt auch eine Errungenschaft dieses neuen Asyl-Migrationspakets dar, die Einigung, dass es überhaupt eine solidarische Beteiligung an der Bewältigung von größeren Flüchtlingskrisen gibt. Das ist keine verpflichtende Umverteilung der tatsächlichen Personen, der Asylsuchenden, außer in Ausnahmefällen. Die Reform enthält aber viele, viele andere Elemente. Es ist ein großes Paket, 12 Rechtsakte, viele Kompromisse, viele problematische Aspekte, aber dennoch ist da ja eine Balance gefunden worden zwischen unterschiedlichen Positionen. Das heißt, ganz zentral ist eine Angleichung von Standards bei der Unterbringung, bei den Aufnahmebedingungen. Auf der anderen Seite gibt es eine in Aussicht gestellte verbesserte Registrierung von Schutzsuchenden, einen verbesserten Datenaustausch. Also ich denke, dass es schon die Reform schon an den richtigen Stellen ansetzt.
Ich würde da zustimmen. Also es ist ein Kompromiss und es ist eine Balance und es setzt an den richtigen Stellen an. Da würde ich völlig zustimmen. Nur das Problem ist halt, dass es immer in allen Punkten dann doch letzten Endes halbherzig bleibt, letztlich auf halbem Wege stehen bleibt. Ein Gedanke, der an sich gut ist, wird dann nicht konsequent zu Ende geführt. Das gilt dann alles auch erst ab 2026. Und das wird vermutlich dann das Ergebnis haben, dass diese Reform zwar in die richtige Richtung geht, aber die erhoffte, durchschlagende Trendwende dann doch nicht herbeiführt. Und wir hatten das Beispiel Grenzverfahren bereits erwähnt. Dort wird nur eine kleine Minderheit der Menschen landen ja an den Außengrenzen Asyl beantragen. Hinzu kommt, dass die Außengrenzstaaten nur verpflichtet sind, europaweit 30.000 Grenzverfahrensplätze bereitzustellen, obwohl sehr viel mehr Menschen in der Europäischen Union Asyl beantragen. Das heißt, eine Idee, die sicherlich in die richtige Richtung geht, erfasst nur einen kleinen Personenkreis. Wir haben dasselbe bei der Solidarität. Es ist richtig, die ist verbindlich, aber sie ist zugleich flexibel. Jedes Land bestimmt selber, wie es Solidarität leistet. Und eine Umverteilung von Personen ist auch nur im Umfang von genau 30.000 Asylbewerbern pro Jahr vorgesehen. Also wieder nur ein kleiner Anteil derjenigen, die in der EU ankommen. Und auch bei der Thema Weiterwanderung zwischen den Mitgliedstaaten wird alles beim selben bleiben. Es bleibt etwa dabei, nach der neuen Reform, dass man in Europa mehrfach Asyl beantragen kann. Und wenn man das zuvor bereits in Italien, in Österreich, in Polen getan hat und dann nach Deutschland kommt, kriegt man hier nochmal ein Asylverfahren. Deutschland kann dann die Menschen theoretisch nach Italien, Polen zurück überstellen, was in der Praxis beinahe nie funktioniert. Und wenn das, wie in der Praxis der Regelfall, nicht funktioniert, dann kriegen die Leute ganz offiziell in Deutschland ein zweites Asylverfahren. Das hatte man früher mal vorgeschlagen abzuschaffen. Passiert jetzt aber nicht. Und so ist es eigentlich in allen Fällen. Es geht in die richtige Richtung. Es ist auch ein politischer Kompromiss. Das ist richtig. Aber er wird am Status quo nichts Grundlegendes ändern. Und deswegen ist meine große auch Sorge durchaus, dass das Gefühl, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, die Asylmigration in geordnete Bahnen zu lenken. Und geordnete Bahnen heißt nicht, dass niemand mehr kommt und dass wir keinen Schutz gewähren, sondern geordnete Bahnen heißt, dass das eben auf halbwegs kontrollierten Wegen stattfindet. Und das Gefühl, dass das nicht stattfindet, das wird unter Umständen weiter bestehen, auch nach dem Jahr 2026, wenn das dann irgendwann angewandt werden wird. Und meine große Sorge ist, dass dieses Gefühl dazu führt, dass das, was wir jetzt bei der Europawahl gesehen haben, dann in der Zukunft noch sehr viel stärker stattfindet, dass dann nämlich sich weite Teile der Bevölkerung politischen Positionen zu wenden, die nicht nur geordnete Bahnen wollen, sondern die am besten das Asylrecht ganz abschaffen wollen. Und ich gebe Ihnen auch ein ganz konkretes Beispiel. In Österreich wirbt die FPÖ, also diese rechtspopulistische Partei, inzwischen offen mit dem Slogan Festung Österreich. Und solche Positionen werden, so fürchte ich, früher oder später auch in anderen Mitgliedstaaten die Oberhand gewinnen, wenn es die Parteien der Mitte nicht schaffen, mit den bestehenden Regeln und dann noch begleitenden Maßnahmen das in halbwegs geordnete Bahnen zu lenken, die, und ich wiederhole mich letztes Mal, nicht heißen, dass man keinen Schutz mehr gewährt und sich abschottet, sondern die versuchen das eben auf geordnete Wege sicherzustellen.
Bisher war die Rede davon, dass das gemeinsame europäische Asylsystem und das Dublin-System im Besonderen ein Schönwettersystem sei, dass sozusagen die langwierigen Verfahren, die starke Verrechtlichung, keine kohärente Anwendung in den Mitgliedstaaten, dass das dazu führt, dass es bei Massenzustrom absolut dysfunktional ist. Das haben wir auch gesehen. So hat sich das gezeigt. Und es gibt keine großen Wahrscheinlichkeiten, dass sich das in Zukunft ändern wird. Vor allem ist aus meiner Sicht der Punkt, dass es auch der wesentliche Faktor, der Anziehungsfaktor für die irreguläre Migration ist die Wahrscheinlichkeit, bei abgelehntem Asylverfahren auch tatsächlich wieder außer Landes gebracht zu werden. 8 von 10 Ausreisepflichtigen verbleiben in der Europäischen Union. Ob sich daran Wesentliches ändert, auch da sind Zweifel angebracht. Und deswegen, ja, Also optimistisch bin ich jedenfalls nicht.
Wenn wir schon beim Thema Abschiebungen sind und bei Ankündigungen. Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien oder Afghanistan stammen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Polizistenmord von Mannheim im Bundestag gesagt. Frau Koch, das ist auch ein Versprechen, das Scholz da gibt. Die Frage ist, kann er es halten?
Also verschärfte Abschiebungen, das ist schon sehr oft angekündigt worden. Es ist auch nicht so entgegen vielleicht der öffentlichen Wahrnehmung, als wären da nicht in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten umfassende Anstrengungen unternommen worden. In dem Bereich gab es zahllose Verschärfungen, es gab einen Zuwachs an finanziellen Mitteln. Die Kompetenzen von Frontex sind ausgebaut worden. Es gibt auch tatsächlich eine Zunahme an Abschiebungen über den Zeitverlauf. Und dennoch wird die Erwartung, dass das Gros der ausreisepflichtigen Menschen tatsächlich mit Gewalt abgeschoben werden kann, dass das jemals erfüllt wird, ist eine Illusion. Die Zahlen geben das nicht her. Und der zentrale Punkt ist da, dass man bei Abschiebungen immer auf die Kooperation der Herkunftsländer angewiesen ist. Und das geht nicht im Alleingang, dass ob es eine Mitte-Rechts- oder Mitte-Links-Regierung ist. Abschiebungen lassen sich nicht beliebig steigern. Mit den Ressourcen, die hier zur Verfügung sind, den finanziellen, den administrativen und vor der Tatsache, dass man eben auf Kooperation angewiesen ist und das nicht im Alleingang machen kann.
Herr Thüm, es geht ja im konkreten Fall um Gewalttäter, um Verbrecher, um Menschen, von denen hier viele sagen würden, die sollen nicht in unserer Gesellschaft leben dürfen. Frau Koch hat gesagt, das ist richtig, wir brauchen Rückführungsabkommen mit Ländern wie Afghanistan oder Syrien, wenn Menschen dorthin abgeschoben werden sollen. Auch das bereitet vielen Bauchschmerzen. Soll man wirklich mit einem islamistischen Regime wie den Taliban über ein solches Abkommen verhandeln oder mit Assad in Syrien ihnen möglicherweise Zugeständnisse machen?
Also ein Rückführungsabkommen braucht es nur, der Sinn und Zweck von Rückführungsabkommen ist, dass eigentlich praktische Regeln niedergelegt werden, wie die Rückführung tatsächlich abläuft. Man kann eine Rückführung auch durchführen, ohne dass es ein Rückführungsabkommen gibt. Und man kann eine Rückführung auch durchführen, indem man mit Nachbarländern kooperiert. Und da, wo jetzt aktuell die Bemühungen der Bundesregierung hingehen, nicht erst seit kurzem, sondern offenbar schon seit längerer Zeit, ist es über Usbekistan zu machen. Ich habe mich selber immer gewundert, warum Herr Stamp, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, schon seit vielen Monaten mit Usbekistan über ein solches Abkommen verhandelt, weil aus Usbekistan selber kommen relativ wenig Menschen, die man dann zurückführen könnte, weil sie ausreisepflichtig sind. Und Usbekistan ist jetzt auch nicht das erste Land, an das ich denke, wenn wir jetzt Fachkräfte akquirieren wollen. Offensichtlich war diese Kooperation mit Usbekistan, die schon seit Monaten vorbereitet wird, immer schon von dem Gedanken getragen, dass man über Usbekistan ausgewählte Einzelfälle auch nach Afghanistan zurückbringen kann. Das hat Herr Stamp ja als Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen auch schon durchaus erfolgreich mit einigen Ländern, jetzt nicht Afghanistan, gemacht. Und sodass ich mir schon vorstellen könnte, dass dieses konkrete Versprechen, dass man gerade Gefährder und schwere Straftäter abschiebt, gegebenenfalls über Nachbarländer, dass das, wenn es im Einzelfall juristisch geht, was man dann immer prüfen muss, durchaus auch eingelöst wird. Eben auch deswegen, weil es dort um Einzelfälle geht. Und es ist vielleicht dann auch ein wichtiges Signal, mit dem man der Bevölkerung zeigt, ja, man hat eben durchaus in einem gewissen Umfang die Kontrolle. Und darum geht es ja in der ganzen Diskussion auch. Es geht um eine gewisse Kommunikation der eigenen Bevölkerung gegenüber, dass das Ganze nicht völlig ungesteuert stattfindet und dass das, was ja analytisch durchaus zutrifft, dass Abschiebungen nie im absolut großen Stil funktionieren werden. Da hat ja Frau Koch völlig recht. Das hinterlässt aber natürlich bei den Bürgern auch das Gefühl, ja, der Staat ist machtlos. Und da kann es, glaube ich, wertvoll sein, wenn man Kontrollsignale, wie es dann die Forschung nennt, an die Bevölkerung sendet und an Einzelfällen deutlich macht, nein, wir haben durchaus die Kontrolle, jedenfalls in Einzelfällen. Aber so Kontrollsignale müssen dann natürlich verbunden sein mit einer Gesamtstrategie, wie man jetzt auch jenseits dieser Einzelfälle das Asylsystem vernünftig zukunftsfähig nachhaltig aufstellt.
Ich würde gern noch mal auf dieses Zitat von Herrn Scholz zurückkommen. Ich beobachte dieses Politikfeld inzwischen seit knapp 3 Jahrzehnten. Ich erinnere mich noch an einen Spruch von Kanzlerkandidat Gerhard Schröder 1997, der in der Bild-Zeitung getitelt bekommen hat, kriminelle Ausländer raus und zwar schnell. Und Sie können das alle paar Jahre zur Kenntnis nehmen. solche Gesten und starken Sprüche, die dem Volkszorn sozusagen besänftigen sollen. Aber im Ergebnis, am Ende, Frau Koch hat ja recht, es sind viele Verschärfungen in dem Verfahren durchgeführt worden. Nur wir haben das Problem, dass das ein langer Prozess ist und dass wir praktisch am Ende immer dieses Nadelöhr mit den Ausländerbehörden, die dann vor Ort die Aufgabe haben, diese Leute tatsächlich zur Ausreise zu bringen. Und deswegen kann man noch so viele Beschleunigungsgesetze und Beschleunigungsreformen verabschieden. Es wird sich unterm Strich aus meiner Sicht wenig ändern. Der Punkt ist, es geht beim Asyl aus meiner Sicht nicht nur um Einzelfälle, sondern das ganze Asylverfahren macht nur dann Sinn. Das Asylverfahren ist ja außerordentlich aufwendig. Also da werden Ressourcen ohne Ende auf Bund-, Länder- und Gemeindeebene reingegeben. Und das Asylverfahren hat nur dann Sinn, wenn diejenigen, die keinen Rechtsanspruch auf Flüchtlingsschutz oder Asyl bekommen, auch tatsächlich, und bei denen keine Abschiebungshindernisse vorliegen, auch tatsächlich wieder zur Ausreise gebracht werden. Und wenn man das bilanziert, dann muss man sagen, dass sich die Politik insgesamt fokussiert auf diese Straftäter. Straftäter müssen abgeschoben werden. Ich würde mal sagen, je stärker einer straffällig wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt. So, das ist das eine. Die Erfahrung zumindest habe ich über viele Jahre gemacht.
Warum ist das so?
Weil, wenn zum Beispiel jemand für die PKK tätig ist oder für andere regimefeindliche Organisationen, natürlich das dem Regime, in das er zurück überstellt werden soll, bekannt wird. Und die Anwälte machen das dann auch bekannt, sorgen dafür, dass das bekannt wird. Und dann heißt es ja, die kann man nicht zurücknehmen, nicht zurückschicken. Die werden dort möglicherweise schlecht behandelt, misshandelt. Oder das Regime weigert sich überhaupt, sie aufzunehmen. Aber auch, wie gesagt, diese Fokussierung. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass der größte Teil, der kein Aufenthaltsrecht bekommt, das Land wieder verlässt, dann kann ich mir im Prinzip die Asylverfahren sparen. Ja, dann arbeiten die Richter bei den Verwaltungsgerichten und die Einzelentscheider beim Bundesamt für den Papierkorb.
Darf ich noch mal ganz kurz ergänzen? Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt auch eine starke Fokussierung natürlich auf die abgelehnten Asylbewerber. Es ist dann doch auch wichtig, mal kurz in den Raum zu stellen, dass wir aktuell historisch hohe Schutzquoten haben, dass die allermeisten Menschen durchaus gut begründete Asylgesuche stellen. Nur damit dann die Schieflage in der Diskussion nicht entsteht und der Eindruck entsteht, also die Schutzquote liegt aktuell deutlich über 80%, bei einzelnen Nationalitäten darüber. Wir sprechen über eine Minderheit der Personen, die hierher kommen. Und das, glaube ich, stört mich auch an der Debatte über Kontrollverlust. Ich weiß immer nicht, was damit gemeint ist, dass das individuelle Asylrecht weiterhin gilt. Das, glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das eine Errungenschaft darstellt, die wir auch nicht aufgeben wollen. Also das nur als Balance.
Die Anerkennungsquoten sind sehr unterschiedlich über die Jahre. Sie haben Anerkennungsquoten von um die 50% und Sie haben Anerkennungsquoten von 60% und jetzt meinetwegen von 80%, aber das variiert.
Frau Koch, ich hätte eine Nachfrage und zwar, jetzt ist schon mehrmals der Begriff der Kontrolle gefallen und ich habe vor kurzem einen Satz des Migrationsforschers Gerald Knaus gehört, der hat mich ein bisschen stutzen lassen. Der hat gesagt, Staaten entscheiden, wie viel Migration sie wollen. Und ich habe mich da gefragt, auch mit Blick auf die Migrationspolitik in Deutschland, stimmt das oder ist das Wunschdenken? Weil Migration ist ja ein sehr komplexes Geschehen. Es geht da um weltweite Wanderungsbewegung. Stimmt da der Satz, Staaten entscheiden, wie viel Migration sie wollen?
Ja, ich würde tatsächlich Ihnen beipflichten, dass es da zu einem gewissen Grad um Wunschdenken geht. Migration ist einfach ein strukturelles Phänomen, was unsere Gesellschaften prägt. Und natürlich gibt es staatliche Regeln über Zuwanderung, aber wir haben eben auch das Asylrecht und wir haben eine zunehmend von Krisen und Konflikten geprägte Welt. Wir wissen, vor kurzem sind die neuen UNHCR-Zahlen des Jahres 2023 rausgekommen. Die Flüchtlingszahlen steigen weltweit. Und ich frage mich auch manchmal, wie man dann davon ausgehen kann, dass sie in Europa sinken sollen. Wir haben natürlich den großen Konflikt, den Krieg in der Ukraine in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Das ist eine ganz außergewöhnliche Belastung. Das erklärt natürlich auch die wirklich hohe Belastung der letzten 2 Jahre. Dass daneben dann die übrigen Asylgesuche nicht plötzlich auf Null gehen, ist ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Und die Zahlen letztes Jahr sind hochgegangen. Jetzt gehen sie wieder runter. Das ist ein Schwanken, das sich primär tatsächlich aus dem Konfliktgeschehen erklärt. Und da gibt es auch Grenzen staatlicher Steuerungsfähigkeit, solange man sich ans Völkerrecht halten möchte.
Herr Thüm, Sie haben das schon gesagt. Seit 2015, seit der sogenannten Flüchtlingskrise, ist die deutsche Diskussion über Flucht und Zuwanderung bestimmt vom Begriff des Kontrollverlusts und von der Frage, wie kriegen wir diese Kontrolle wieder zurück? Die Frage wäre ja, kann es diese Kontrolle überhaupt geben, vor dem Hintergrund von dem, was Frau Koch gerade gesagt hat? Oder ist das ein Stück weit auch eine Steuerungsillusion, ja, Obsession?
Sie haben vollkommen recht, so wie Sie Frau Koch zusammenfassen. Frau Koch hat ja eigentlich gesagt, wir haben keinen Kontrollverlust, sondern wir haben entweder das, was die Gesetze wollen, dass nämlich die Leute bei uns Schutz bekommen, oder wir haben dann in tatsächlicher Hinsicht auch eine Kontrollunfähigkeit, weil die Staaten nicht in der Lage sind, die Migration zu steuern. Da würde ich dann aber doch auch mal gerne auch vielleicht ein bisschen zugespitzt dagegen halten. Schauen Sie sich doch einfach mal die Asylstatistiken an. Nehmen Sie Länder wie Syrien und Afghanistan. Sie werden feststellen, dass seit vielen Jahren über 80% derjenigen, die in der Altersgruppe zwischen 16 und 30 Jahren zu uns kommen, junge Männer sind. Frauen kommen in der Altersgruppe zu einem geringen Prozentsatz, über 80% sind männlich, Altersgruppe 60 bis 30 ungefähr seit vielen Jahren. Und es hat natürlich seinen Grund. Das hat seinen Grund, dass die Reise sehr gefährlich ist. Und warum ist die Reise sehr gefährlich? Weil wir als Europäer Visavorschriften haben, die es Syrern und Afghanen unmöglich machen, legal mit dem Flugzeug einzureisen, obwohl das sehr viel billiger ist, als einen Schlepper für eine noch dazu lebensgefährliche Fahrt zu bezahlen. Wir steuern also die Migration durchaus mit Erfolg, weil wir hindern ja auch vor allem viele jüngere Frauen oder Familien daran, nach Europa zu kommen. Nur diese Kontrolle, die wir ausüben, führt halt dazu, dass wir durchaus eine gewisse Asymmetrie im Asylsystem haben. Und auch juristisch ist es gar nicht so, dass das immer so eindeutig ist. Wir haben eine hohe Schutzquote, das ist richtig, aber wenn man sich die Statistiken dann mal anschaut, dann stellt man fest, dass im Fall von Afghanistan ungefähr 50% einen Asyl- oder Flüchtlingsstatus bekommen. Das heißt, sie werden verfolgt, weil sie sich als Frauen von den Taliban drangsaliert werden oder als Richter für die Menschenrechte eingesetzt haben oder kritische Journalistinnen sind. Das ist ungefähr die Hälfte, aber die andere Hälfte, da stellen die Behörden und Gerichte fest, die werden von den Taliban nicht verfolgt. Sie kriegen dennoch einen Schutzstatus, ein sogenanntes Abschiebungsverbot, weil die humanitären Lebensverhältnisse in Afghanistan so schlecht sind oder jedenfalls nach der Machtübernahme der Taliban und während dem Ende auch der Pandemie so schlecht waren, dass wir junge Männer wegen krasser Armut nicht zurückschicken können. Und das verändert, glaube ich, die Wahrnehmung dieser Anerkennungsquoten schon teilweise in den Augen der Bevölkerung doch. Also die Hälfte der Afghanen wird nicht aufgenommen, weil sie verfolgt werden, sondern weil eine Abschiebung wegen schlechter humanitärer Lagen in Afghanistan sehr, sehr schlecht sind. Und da muss man natürlich auch noch berücksichtigen, dass, auch wenn es für die juristische Bewertung irrelevant ist, die Menschen, wenn sie nach Deutschland kommen, davor in vielen anderen europäischen Ländern waren, in der Türkei waren, wo jetzt Afghanen auch nicht im großen Umfang verfolgt werden. Und wenn man mal ich gebe häufiger mal Interviews, und wenn ich dann immer diese Chatforen anschaue, was dann Leserinnen und Leser dort schreiben, meistens sind es übrigens Männer, also Leser, die erwähnen genau diese Punkte. Also die Bevölkerung kennt natürlich die Schutzquoten, aber sie sieht durchaus auch Argumente, die jetzt für die auch vielleicht politische oder moralische Bewertung nicht so ganz irrelevant sind.
Das Problem beim Asyl, so wie wir das praktizieren, ist ja, dass die eigentlich vulnerablen Gruppen, die verletzlichen Gruppen, die es besonders nötig hätten, nicht es schaffen, sich über Tausende von Kilometern mit den ganzen körperlichen und sonstigen Strapazen durchzuschlagen und irgendwann an der EU anzuklopfen, um dann sagen zu können, ich beantrage Flüchtlingsschutz. Und das ist ein systemisches Problem, was wir eben bei den Resettlement-Programmen nicht in dem Ausmaß haben, weil eben Resettlement diejenigen, die da umgesiedelt werden sollen, vor Ort ausgewählt werden und sozusagen nach ihrer Bedürftigkeit, nach ihrer Verletzlichkeit ausgewählt werden. Die Amerikaner machen das teilweise etwas anders, aber der Grundgedanke ist so. Und das ist ein Problem beim Asyl, das kaum diskutiert wird. Das wundert mich immer, weil natürlich die jungen Männer, die dann, da wird zusammengelegt und dann sagt man so, jetzt hat man die finanzielle Grundlage, jetzt kann man alles Mögliche finanzieren, dann kann man noch mal zwischendurch irgendwo Geld verdienen, um dann die nächste Etappe bewältigen zu können. Aber wie gesagt, Frauen, Ältere, Kriegsversehrte, sonst irgendwas, die haben das Nachsehen. Und deswegen finde ich schon, man muss auch über Systemwechsel nachdenken, so wie das ja von Kolleginnen und Kollegen teilweise auch schon getan wird. Ja.
Systemwechsel macht mich stutzig, denke ich. Also ich sehe durchaus Bedarf an Ergänzungen des Systems für die von Ihnen genannten Gruppen. Das ist natürlich ein echtes Problem. Und Resettlement, also die geplante Umsiedlung von schutzbedürftigen Gruppen in Aufnahmeländer, ist ein wichtiges Instrument, ist natürlich von den Zahlen, von der Dimension jetzt in der Europäischen Union wirklich lachhaft letztlich.
Weil wir das über Asyl pro Jahr regeln, ja. Weil wir das über Asyl regeln. Also die klassischen Einwanderungsländer haben ganz geringe Asylzugänge, auch aufgrund ihrer geografischen Lage.
Australien, Kanada.
Australien, Kanada zum Beispiel. Die Amerikaner haben schon wieder das Problem mit Mexiko. Jedenfalls, die haben ganz geringe Zugänge, vernachlässigbare Größen. Und die regeln das über Resettlement, über Umsiedlung. Aber die europäischen Länder, die den hauptsächlichen Anteil weltweit des Asyls zur Verfügung stellen, die haben natürlich einen sehr geringen Anteil im Resettlement. Und wenn man sich jetzt auf den Standpunkt stellt, wir satteln das noch obendrauf, weil Bedürftige gibt es ja nun wirklich genug, mehr als genug leider, dann, na gut, dann stehen wir wieder vor dem Problem, dass die Erwartungen des Elektorats, also derjenigen, die die Regierung wählen oder nicht wählen, die wahlberechtigt sind, eben andere sind. Die sind der Auffassung, dass das in irgendeiner Weise, ja, wie es im Aufenthaltsgesetz heißt, Steuerung und Begrenzung, dass das die Maßgaben sein müssen, unter denen die Flüchtlingspolitik und überhaupt die Migrationspolitik gestaltet wird.
Herr Thiem, wir waren gerade beim Stichwort Systemwechsel. Und wenn es um den großen Wurf in der Asyl- und Migrationspolitik geht, dann fällt zurzeit häufiger das Stichwort Ruanda-Modell. Dahinter steckt die Idee, die zuerst in Großbritannien verfolgt wurde. Ein Land in Europa schließt ein Abkommen mit einem sicheren Drittstaat, wie eben Ruanda, und fliegt dann einen Teil seiner Asylsuchenden dorthin aus. Und dort bleiben die Menschen dann, bis ihre Asylanträge bearbeitet sind. Italien plant einen ähnlichen Deal mit Albanien. Sieht denn so die Zukunft der europäischen Migrationspolitik aus?
Das ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, das ist ganz spannend, sich die Frage zu stellen, woher das eigentlich kommt, dass momentan alle auf Drittstaaten schauen. Und meine Interpretation des Ganzen ist, dass in gewisser Weise im Nationalstaat, also in Deutschland und auch in der Europäischen Union, alle feststellen, wir kriegen das mit unseren nationalen und europäischen Instrumenten nicht unter die Kontrolle, die wir gerne hätten. Und Kontrolle heißt, wie gesagt, nicht geschlossene Grenzen, Abschottung, kein Asyl mehr, sondern irgendwie geordnete Bahnen oder Humanität und Ordnung, wie es die Politik dann gerne nennt. Und innerstaatlich zeigt es das Beispiel Abschiebung. Wir haben ja viel darüber gesprochen, dass es im Einzelfall funktionieren kann, vielleicht sogar nach Afghanistan. Aber im großen Stil wird es aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich nie realisiert werden. Und auch die europäische Asylreform wird jetzt die entscheidende Trendwende nicht bringen, auch wenn da vieles in die richtige Richtung geht und sich in der Sache vielleicht auch ändert. Und es führt nach meiner Wahrnehmung dazu, dass jetzt immer mehr in Europa und ja auch in der deutschen Politik, etwa bei der CDU/CSU, die sich das ganz prominent ins Grundsatzprogramm geschrieben haben, viele hoffen, dass man das Problem löst, indem man Drittstaaten einbindet. Und es könnte sich herausstellen, dass die Ergebnisse dort wieder ganz ähnlich sind wie auf nationaler und europäischer Ebene, dass es durchaus ein Beitrag sein kann, der auch rechtskonform umgesetzt werden kann. Aber das ist alles andere als leicht, ist eben schwierig. Und von daher müsste man sich das genau überlegen, wie man das umsetzt. Und ich glaube, das Problem an der Debatte ist, dass alle immer sagen, entweder oder. Wir brauchen entweder Abschiebung oder eine europäische Asylreform oder diese Drittstaatslösung. Und wir müssen, glaube ich, von diesem entweder oder zu einem sowohl als auch kommen, dass man einfach anerkennt, dass man an den vielen Rädchen, wenn man so will, gleichzeitig drehen muss und dass man dann vielleicht schafft, eine Situation herzustellen, die keine geschlossenen Grenzen heißt, die auch nicht 100% Kontrolle heißt. Das werden wir als Europäische Union nie erreichen, die aber doch zumindest den Bürgern das Gefühl vermittelt, dass die Staaten mitentscheiden, wer kommt und wer nicht. Und mitentscheiden heißt dann auch aufgrund ihrer rechtlichen Standards mitentscheiden. Und meine große Sorge, ich bin ja auch von Hause aus Jurist, ist, dass die Regeln, die wir haben, inzwischen so kompliziert sind, dass diese Weiterentwicklung hin zu einem funktionsfähigen Regime auch deshalb scheitert, weil die Gesetze und auch die Urteile der Gerichte inzwischen so kompliziert geworden sind, dass wir uns in gewisser Weise verstrickt haben in selbstgesetzten Regeln, die alle auch ihren guten Zweck haben, und dass das uns daran hindert, dann in der Praxis das auch umzusetzen. Und das Ergebnis wird dann sein, dass dasselbe passiert wie in den USA, wo das Gefühl eines Kontrollverlusts, welches natürlich dann immer auch noch angeheizt wird von populistischen Akteuren, wie im Fall der USA von Donald Trump, dann dazu führt, dass die Migrationspolitik allgemein auf einen relativ kruden und krassen Abschottungskurs umsetzt. Und in den USA hat es jetzt dazu geführt, dass Joe Biden, ein demokratischer US-Präsident, vor 2 oder 3 Wochen das Asylrecht suspendiert hat. Es gibt keine individuellen Asylantragsoptionen an der US-Grenze mehr. Sowas wünsche ich mir für Europa nicht. Aber ich glaube, wenn wir das verhindern wollen, jetzt mal rein realpolitisch gesprochen, dann müssen wir es schaffen, auch in Zeiten, wo populistische Akteure immer wieder das Gefühl eines Kontrollverlusts anheizen und verstärken, und es ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist teilweise real, müssen wir dem entgegentreten. Und das heißt, dass wir national, europäisch, international alle Instrumente, die wir haben, im Sinn eines sowohl auch als auch einsetzen, damit genau dieses Gefühl nicht außer Kontrolle gerät. Ansonsten wird das in einer Abschottung enden. Und das will ich persönlich nicht, weil ich will ja, dass weiterhin auch Schutz in Europa gewährt wird.
Ja, Sie sagen, dass die engen rechtlichen Regeln in Europa Reformen in der Migrations- und Asylpolitik enge Grenzen setzen. Das gilt aber auch für das Verfahren mit Drittstaaten. Also der Plan etwa von Großbritannien, mit Ruanda ins Geschäft zu kommen, der wurde zuletzt vom Europäischen Menschengerichtshof als rechtswidrig bezeichnet, eben weil man die Befürchtung hat, dass Asylverfahren in Ruanda nicht fair ablaufen würden und man nicht ausschließen könne, dass die Menschen in Verfolgerstaaten zurückgeschickt werden. Also Frau Koch, diese Idee solcher Drittstaatenabkommen, hat die Aussicht auf Erfolg?
Ich glaube nicht. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass man damit Scheinlösungen hantiert. Herr Thüm, Sie nennen das wichtige Kontrollsignale. Ich nenne es gefährliche Scheinlösungen, die eben nicht die Hoffnungen oder Erwartungen wecken, die nicht eingelöst werden können. Der Prüfprozess des Innenministeriums zum Thema, der hat ja ergeben, dass das prinzipiell nicht völkerrechtswidrig sein muss, aber hat ganz klar aufgezeigt, dass da sehr schnell Fragen von Verhältnismäßigkeit, von einem sinnvollen Einsatz von Ressourcen aufkommen, die für mich eindeutig darauf hinweisen, dass das keinen konstruktiven Beitrag leisten wird, das Modell. Das Ganze steht und fällt ja mit dem postulierten Abschreckungseffekt, der dadurch erreicht werden soll. Der ist empirisch nicht belegt.
Ist ganz also, um das ganz kurz klar zu machen, ja. Also das heißt, der Abschreckungseffekt würde bedeuten, die Leute wollen eigentlich nach Deutschland, wenn sie aber wissen, dass sie am Ende in einem Land wie Ruanda landen, dann überlegen sie sich das nochmal anders und machen sich eben nicht auf den gefährlichen Weg, den Herr Luft bereits beschrieben hat, begeben sich eben nicht mehr in die Hand von Schleppern.
Das ist die Idee, beziehungsweise das ist ein Argument, was immer wieder angeführt wird, was, glaube ich, aber in die Irre führt, weil von diesem Effekt nicht auszugehen ist, angesichts der geografischen Lage Europas, der vielfältigen Wege, der kleinen Zahlen, der geringen Chance, dass man dann unter den paar hundert oder tausend landet, die dann in ein Land wie Ruanda zurückgeführt werden oder ausgelagert werden. Das ist wirklich auch nur eine Facette der vielfältigen Probleme, die mit diesem Modell verbunden sind. Ich denke, der jetzt auch schon öffentlich zugängliche Bericht, der fasst das tatsächlich auch ganz gut, dass es da wirklich zu so unverhältnismäßigen Kosten pro Person sozusagen zu einem so großen administrativen Aufwand kommt, dass das einfach kein sinnvoller Baustein sein kann. Die Ressourcen sind anderswo besser eingesetzt.
Die Frage ist ja auch, also ob das in der Praxis funktionieren kann. Welches Interesse hätten denn Staaten wie Ruanda oder Albanien oder auch Georgien, das auch im Gespräch ist, welche Interessen hätten die, Asylsuchende aus der EU zu übernehmen?
Also ich würde sagen, die werden sich in der Hauptsache entsprechende Milliarden an Euro da versprechen, um dann diese Dienstleistungen zu erbringen. Das ist in der Tat die Frage, wer findet sich da, wer ist bereit, solche Verfahren quasi exterritorial durchzuführen. Ich bin auch der Auffassung, dass das möglich ist. Die Frage ist nur, eben, wer findet sich? Und dann ist ja die Ratio des Ganzen, diejenigen, denen dann Asyl zugesprochen wird, die kriegen das nicht in Ruanda oder in Georgien oder sonst irgendwo, sondern die sollen dann in die Europäische Union überführt werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist das dann mit den Größenordnungen? Also wird tatsächlich ein erheblicher Teil derjenigen, die keinen Flüchtlingsschutz bekommen, zurückgeführt? Kann das dann eher funktionieren? Weiß ich nicht. Das Hauptproblem ist und bleibt, wenn Personen das Territorium, Drittstaatsangehörige, das Territorium eines liberalen Rechtsstaats betreten, wachsen ihnen Rechte zu. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kalkül des Bleibens sich sozusagen realisiert, dass die Leute mindestens 5 bis 10 Jahre bleiben können, in der Regel sogar dauerhaft, unabhängig davon, wie das Asylverfahren und das Verfahren auf Flüchtlingsschutz ausgeht. Das ist das Hauptproblem. Und solange man nicht verhindert, dass die Leute das Territorium erreichen und betreten. Ich bitte also nicht jetzt über mich herfallen und sagen, der Luft will das Asylrecht abschaffen. Ich will nur herausarbeiten, dass das der Mechanismus ist. Und sie werden gerade auch im Schengen-Raum die Leute diffundieren in diesen Raum. Das ist diese Weiterwanderung. Und sie werden ihrer nicht habhaft. Sie tauchen unter in den ethnischen Gemeinden und so weiter. Also, Sie haben dann kaum noch Kontrolle. Und deswegen, das ist der Kern aus meiner Sicht des Themas. Und das wäre sozusagen bei den Resettlement, bei diesem Systemwechsel, der eben nicht bedeutet, das nochmal obendrauf, sondern wie der Kollege Koopmans auch vorgeschlagen hat, die Asylverfahren dann extern zu betreiben und dann sozusagen in der Hauptsache Resettlement zu betreiben. Das wäre die Ratio dieser Geschichte.
Hm. Ja. Ruth Koopmans, ein Berliner Migrationsforscher. Herr Thüm, Schlussfrage an Sie. Angenommen, es fände sich ein Staat, in den Deutschland seine Asylsuchenden auslagern könnte. Das Asylverfahren würde dort durchgeführt. Gleichzeitig würde man, wie Herr Luft und auch Herr Koopmans das vorschlagen, Kontingentlösungen einführen, so wie Australien und Kanada das tun, würde bestimmte Quoten festlegen, wer kommen kann, wie viele kommen können, würde diesen darwinistischen Wettlauf, den es eben im Moment gibt, beenden. Wäre das etwas, diese Umwandlung, dieser Systemwechsel, wäre das etwas, was irreguläre in reguläre Migration umwandeln würde und was zu mehr Akzeptanz in der Bevölkerung führen würde? Ist diese Hoffnung begründet?
Wenn es funktionierte, und das ist ein wichtiges Wenn, dann würde es sicherlich zu einer größeren Akzeptanz in der Bevölkerung führen. Und man müsste da nur sicherstellen, dass diese legalen Einreisemöglichkeiten, die man für schutzbedürftige Personen schafft, nicht nur ein humanitäres Feigenblatt sind, sondern auch ganz real in einem größeren Personenkreis zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, das Wenn, das ist das Entscheidende, wenn es funktioniert. Und ich würde dann abschließend doch nochmal an die EU-Türkei-Erklärung erinnern, die auch Gerald Knaus, der vorhin schon erwähnt wurde, immer als ein Beispiel für eine funktionierende Drittstaatslösung anschaut. Und er sagt dann immer, wir brauchen auch nur sozusagen die Asylverfahren in Drittstaaten, dann sind automatisch alle Herausforderungen und Probleme gelöst. Ich glaube, so einfach war es bei der EU-Türkei-Vereinbarung nicht, sondern die EU-Türkei-Vereinbarung ist ein perfektes Beispiel, um zu zeigen, dass man von diesen ja, entweder oder zu einem wirklich sowohl als auch kommen müssen. Das hat funktioniert, weil man eine sichere Drittstaatslösung, also die Verbringung von Menschen in einen Drittstaat, damit sie dort ein Asylverfahren bekommen, Ruanda, Türkei, Albanien, welches Land auch immer, verbunden hat mit zahlreichen Begleitmaßnahmen. Und erst diese Summe von vielen Maßnahmen hat dazu geführt, dass dann im Jahr 2016 die Ankünfte auf den griechischen Inseln zurückgegangen sind. Und ich glaube, das brauchen wir auch in Zukunft, weil viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt das Gefühl mitnehmen, es ist alles schwierig und es ist auch richtig, es ist alles schwierig. So richtig funktioniert für sich genommen nichts. Aber das Ergebnis davon kann ja nicht sein, die Staaten sind nicht in der Lage, Humanität und Ordnung zusammenzubringen, sondern das Ergebnis davon muss sein, wenn die demokratische Mitte auch in Deutschland politisch überlegen will, dass man es mit allen Instrumenten, die man hat, wenn man sie ergänzend im Sinn einer wechselseitigen Verstärkung einsetzt, dann auch eine Lage hinbekommt, wo wir weiterhin im großen Umfang Schutz gewähren, Menschen, die das brauchen, und wo gleichzeitig die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, dass die Staaten die Kontrolle verlieren.
Besten Dank. Flüchtlingsfrage ungelöst. Welche Migrationspolitik braucht Europa? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Und das haben diskutiert die Migrationsexperten Anne Koch von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Daniel Thüm von der Universität Konstanz, und von der Universität Bremen war Stefan Luft mit dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Riesel.